die kommen aus einem Unternehmen. Und wir haben aber so oft festgestellt, dass die sich teilweise gar nicht kennen. Und dass die über ein Treffen bei uns am Standort anfangen, sich kennenzulernen. Das heißt, die waren vorher vielleicht in ihrem Unternehmen auf verschiedenen Etagen. Wir wissen alle, ne, wie sehr Etagen auch trennen können. Und plötzlich sitzen sie bei uns auf einer Fläche und kommen ins Gespräch bei der Kaffeemaschine und stellen fest, sie sind im gleichen Unternehmen aktiv. Und es ist in der Tat vielleicht genau die Person, die ich suche. Also diese Begebung hatte ich in der Tat bei uns am Standort Heidelberg. Da hat einer aus der IT-Abteilung jemanden gesucht für eine bestimmte Applikation. Und der sagte, ja, ich bin's doch. Nee, echt? Ah, das ist ja super. Jetzt lass uns das gleich mal klären, weil ich suche schon seit Wochen die entsprechende Person. Und das war natürlich ein sehr, sehr schöner Zufall.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir sind mobil unterwegs hier in unserem Remote-Studio. Und das mobile Arbeiten, das Remote-Arbeiten, das hat auch was mit unserem heutigen Thema zu tun. Wir schauen nämlich mal genau hin auf das Thema, ich prime's schon mal ein bisschen, dritte Orte. Was könnte ein dritter Ort sein zum Arbeiten? Wir kennen das Büro, wir kennen das Homeoffice und es gibt ganz, ganz viel daneben. Und es gibt vor allen Dingen ein Unternehmen, die sich diesen flexiblen Arbeitsumgebungen widmen, ganz prominent. Die nennen sich 1000 Satellites und das wirft auch schon so einen kleinen Blitzlicht darauf, was sie tun. Sie wollen am liebsten 1000 Satelliten in Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus zum Arbeiten etablieren. Ich bin ehrlich, 1000 sind es noch nicht, aber doch schon ein paar. Und ich habe heute die Gründerin, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von 1000 Satellites hier im Studio. Das ist Caro Windlin. Caro Windlin ist Psychologin von Hause aus und sie war selbst jahrelang Mitarbeiterin und Führungskraft in einer großen Organisation bei der BASF. Das heißt, sie weiß auch genau, wie es in diesen großen Tankern aussieht und von daher natürlich eine total spannende Perspektivenkombination. Wir reden heute darüber, was 1000 Satellites genau macht, was sie anbieten, wie sie sich von normalen Coworking unterscheiden. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich total spannend, da haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen, wie sie selbst organisiert sind, nämlich nach dem hologratischen Prinzip und wie sie das auch ganz genau leben. Ich bin total gespannt und freue mich auf das Gespräch und sage jetzt erstmal, hallo liebe Caro, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo Jude, schön, dass ich da sein kann.
So, wie viele Scherben muss ich einsortieren? Wie viel haben wir hier schon Quatsch erzählt im Eingang oder passt das bis jetzt alles?
Ich bin total überrascht, wie sehr du uns getroffen hast. Wahnsinn.
Na wow. Also, jetzt kann sich die Moderatorin schon mal ein bisschen entspannen. Erste Frage geht raus. Du weißt nämlich die Frage, wie bist du, liebe Caro, heute in den Tag gestartet?
Oh, ich bin heute eigentlich sehr gut in den Tag gestartet. Ich konnte einen Ticken später aufstehen. Mein mittlerer Sohn hat die Espressomaschine für mich angeworfen und mir ein Espresso gemacht. Danach habe ich mich erstmal in Schale geworfen, bin zum Notar entspannt gefahren, habe mir viele Verträge vorlesen lassen. Und insofern eigentlich ein sehr entspannter Tag heute, ausnahmsweise.
So, da habe ich natürlich gleich mehrere Fragen. Also das heißt, deine Kinder sind in einem Alter, dass sie schon Espressomaschinen bedienen können. Das ist ja schon mal das Schlimmste schon mal, oder das Schlimmste ist jetzt auch gemeint, das Gröbste überstanden, oder?
Ja, man sagt immer kleine Kinder, kleine Sorgen. Also es sind andere Themen, die wir jetzt haben, aber ich bin total happy und gesegnet mit den dreien. Also kein Grund zum Klagen aktuell.
Bist du so ein Morgenroutine-Mensch oder bist du, jeder Tag startet so, wie er halt startet und mal gucken, was der Tag bereithält? Also wie ist das so dein üblicher Start?
Ich bin und muss ein Routine-Mensch sein. Also da ist das seit Jahren so viel auf der Platte, dass ohne Routine das einfach nicht gehen würde. Das heißt, also das ist eigentlich immer nach demselben Muster. Wie gesagt, heute ein bisschen später, aber sonst, ne, aufstehen, Kaffee, die Brote, die mein Mann gemacht hat, mir schnell schnappen und dann ab zur Arbeit. Also da geht's wirklich zack, zack, zack. Aber das hilft natürlich auch Routine für eben, dass man den Kopf frei hat für die anderen Themen.
Aber ich sehe schon, das familiäre Umfeld unterstützt arbeitet mit. Habt ihr auch so ein bisschen rollenbasiertes Arbeiten bei euch in der Familie? Also gibt es sowas wie, finde ich wirklich interessant, also gibt es sowas wie Zuständigkeiten bei euch? Ihr seid ja dann zu fünf, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja. Also da hat jeder schon seine, wie sagt der Schweizer, Ämtli, also seine kleinen Ämter, die er übernimmt. Muss auch so sein. Gibt manchmal auch Diskussionen natürlich bei den Kids, ne? Aber wieso schon wieder Geschirrspülmaschine ausräumen? Aber da muss jeder mit ran, das ist klar.
Muss jeder mit ran, okay. Genau. Und der Notar, was hast du beim Notar gemacht? Ich bin neugierig, von Berufs wegen.
Wir sind ein Scale-up, sagen wir mal. Also ne, vom Startup sind wir langsam rausgewachsen aus diesen Startup-Schuhen. Wir sind mittlerweile über 50 Kolleginnen und Kollegen im Team. Da gibt's natürlich immer wieder Thema Finanzierung und da haben wir heute wieder einen kleinen Meilenstein erreicht. Und das ist etwas, was man natürlich dann beim Notar am besten auch macht, damit das rechtssicher auch abläuft.
So, und du hast jetzt hier schon mal eine kleine Bescheidenheitsvisitenkarte hinterlassen, einen kleinen Meilenstein, weil ich höre ja sehr genau hin im Moment, was auch gerade in der Start-up-Welt, nicht nur in der insgesamt passiert. Und ich weiß, ich habe auch Stimmen gehört von der Bits and Pretzels und so weiter, wo ja die Branche sich der Startups ganz schön feiert, zu Recht, dass die Stimmung nicht gerade besonders toll ist innerhalb der Startups. Also Finanzierung, sprich, sind nicht so einfach zu bekommen. Euch ist es gelungen. Und wie schwer, wie hart oder vielleicht doch gar nicht so war es, jetzt diesen nächsten Schritt zu gehen, Caro?
Also du sprichst natürlich ein Thema an, was alle Startups gerade beschäftigt, Thema Finanzierung. Wir haben in Deutschland sehr viel Geld, was da ist. Wir sehen aber eine große Zurückhaltung bei Investoren. Wir sehen eine große Tech-Affinität bei den Investoren. Das heißt, da schaut man natürlich gerne auf die Startups, die ja einen Tech-Layer haben, was schnell scalable ist, ne? Also ich mache mal ein paar Buzzwords hier rein. Unternehmen, die eher auch was herstellen oder etwas sozusagen anbieten, was vielleicht ein bisschen kapitalintensiver ist, haben es da umso schwerer. Nichtsdestotrotz glauben wir, braucht alle Arten von Startups und von unternehmerischen Aktivitäten in Deutschland. Und insofern sind wir natürlich im guten Austausch immer wieder mit Investoren und sehen da auch durchaus, dass die das, was wir machen, also ne, einmal vom Product Market Fit, also ne, was bieten wir an, was braucht der
für
Markt,
wen?
Für wen bieten wir was an, aber auch von unserem Track Record, also wie haben wir unsere Umsätze auch gesteigert die letzten Jahre, da sehr, sehr, sehr gut aufgestellt sind und das gutieren natürlich die Investoren auch.
Ja, also es ist ja so ein bisschen eine Zeit der Ernüchterung, im Guten wie im Schlechten, also dass die wirklich nachweisen können, dass sie ein profitables Geschäftsmodell entwickelt haben. Die haben es wahrscheinlich, wie schon immer, könnte man jetzt sagen, die können auch einfach zur Bank gehen. Ja, ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist, sagen wir mal so, diese Idee von, ich habe einfach eine coolen Geschäftsmodell im Kopf und habe hier mal eine PowerPoint gemacht und kriege die Millionen nachgeworfen, gab es vielleicht so noch nie und definitiv jetzt im Moment überhaupt nicht, oder?
Ist so. Da triffst du absolut den Nagel auf den Kopf, Jule. Ich finde aber auch eine gewisse Zurückhaltung bei Investoren gar nicht verkehrt, vielleicht aber an manchen Stellen die falsche Zurückhaltung. Also natürlich, man muss sich Zahlen angucken, man muss sich auch das Potenzial angucken. Ich als Psychologin sage immer, guckt euch ganz klar auch die Menschen an, die hinter der Idee stecken. Das heißt, wie ticken die, wie auch resilient sind die, weil es kommen nicht nur gute Zeiten, es kommen schwere Zeiten. Sind diese Personen in der Lage, dann auch nicht nur Schönwetterkapitäne zu sein? Wie kann man da auch zusammenarbeiten, also ne, die Investoren mit eben den Gründern und dem erweiterten Team. Und das sind manchmal Fokuspunkte, da würde ich mir vielleicht den ein oder anderen tieferen Blick der Investoren wünschen.
Okay, also liebe Investoren, die ihr jetzt gerade zuhört. Naja, also ich meine, Carsten Maschmeyer hat mir schon hier und es wird dich vielleicht überraschen oder nicht überraschen, er hat nahezu genau das Gleiche gesagt. Er sagt, ich investiere in Menschen, nicht in Geschäftsmodelle.
Sehr weit.
So. Wir kommen auch ganz bestimmt nochmal zu dem Thema Startups und wie wir das besprechen können. Ich würde aber gern erstmal ein bisschen eine Schuld noch einlösen bei unseren Hörerinnen und Hörern, nämlich dieses Thema, was sind denn dritte Orte und vor allen Dingen, was macht 1000 Satellites denn ganz genau? Aber fangen wir mit den dritten Orten an. Was sind dritte Orte? Oder können sein.
Können sein, genau. Du hast ja schon auch in der Anmoderation beschrieben, wir haben häufig den Unternehmensarbeitsplatz, den viele von uns kennen. Wir haben das Homeoffice, das ganz viele kennenlernen mussten, gerade in Corona-Zeiten. Manche durften, ne, wollten das gerne, manche mussten. Und wir haben natürlich dann, jeder andere Ort ist ein dritter Ort. Und da kennen wir alle, ne, das Café, da kennen wir die Bahn, die Flughafenlobby etc. Den Coworking-Space kommt immer mehr. Und wir sind sozusagen ein dritter Ort oder stellen eine Reihe von dritten Orten zur Verfügung. Und zwar aber auf eine Art und Weise, wo wir glauben, das ist eine gute Mischung aus dem Unternehmensarbeitsplatz und dem Homeoffice. Das heißt, wir bieten regionale Netzwerke an von professionellen Standorten, wo wir eine Arbeitsumgebung anbieten für unsere Kunden. Da können Sie sich einbuchen, da können Sie kommen zum Arbeiten. Da arbeiten Sie auf einem Standard oder mit einem Standard, den Sie auch vom Unternehmen her gewohnt sind. Und Sie brauchen gar nicht so weit von zu Hause wegfahren, weil wir möglichst auch in unserem Netzwerk auch dezentrale Orte dann auch anbieten, nah da, wo die Leute wohnen. Also das Beste aus beiden Welten, Unternehmensarbeitsplatz in der Professionalität, aber auch möglichst nah am Zuhause.
Jetzt habe ich so vor Augen ein paar Coworking-Betreiber, die würden sagen, machen wir auch. Ja, was würdest du sagen, unterscheidet jetzt 1000 Satellite von dem, man muss schon fast sagen, klassischen Coworking? Also wo seid ihr vielleicht nochmal ein Müh anders aufgestellt, damit wir das einfach gut verstehen?
Lieb, dass du fragst. Und na, wir können uns ja alle nicht mehr merken als drei, deswegen bringe ich mal drei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, wir bieten regionale Netzwerke von Standorten an. Das heißt, du findest uns einmal hier in der Mannheimer Region, in München und in Hamburg. Und da jeweils haben wir Standorte, die sind sehr zentral, ne, sehr schnell und gut zu erreichen mit dem ÖPNV. Wir haben aber auch dezentralere Standorte, eher da, wo dann auch Leute sich auch noch leisten können zu wohnen. Das heißt also einmal der erste Unterschied, die regionale Kombination von Standorten zentral wie dezentral. Der zweite wichtige Unterschied ist, dass im Thema Ausstattung, also wir drei Gründer kommen aus der BASF. Wir sind also typische Konzernmitarbeiterinnen gewesen, die auch diesen Standard gewohnt sind, die eigentlich ihr eigenes Problem lösen wollten, nicht mehr so pendeln zu wollen. Und das heißt, wir haben von Anfang an unsere Standorte auch, jetzt kommt ein ganz unsexy Wort, arbeitsstättenrichtlinienkonform ausgestattet. Also das heißt,
gibt's nur in Deutschland solche Worte,
nur in Deutschland, ist herrlich. Du kommst bei uns mit einem Laptop und kannst dich an einen Schreibtisch mit einem USB-C-Kabel anschließen, ne? Plug and work, sage ich immer. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar. Du hast die ganze Peripherie, also Tastatur, Monitor, eher zwei Monitore in den meisten Fällen. Du hast Drucker, Scanner. Du hast von der Akustik, von den räumlichen Abständen, du hast alles das, was sozusagen auch vorgegeben ist vom Standard her, wonach Unternehmens ihren Mitarbeitern das auch zur Verfügung stellen müssen. Das haben wir bei uns auch abgebildet. Und du hast natürlich Leute vor Ort, die entsprechend dann sich auch um die Leute kümmern. Das heißt also da wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung. Das ist so der zweite Unterschied. Und der dritte Unterschied ist, dass wir als Hauptfokus wirklich Unternehmenskunden haben und mit denen zusammen das Thema Flexibilisierung ihrer eigenen Arbeitswelt auch besprechen und entwickeln. Das heißt, Unternehmen kommen zu uns und sagen, wir wollen gerne das Thema Flexwork aufsetzen. Wie können wir das machen? Wir wollen unsere eigene Fläche reduzieren. Das können wir aber nur, wenn wir atmen können, also über weitere Flächen, die entsprechend ausgestattet sind. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Und wir mit denen dann ins Gespräch gehen und ihr Arbeitskonzept oder ihr Arbeitsplatzkonzept gemeinsam entwickeln.
Das ist ja gerade wirklich ein Thema. Also ich meine, ihr seid ja da am Nerv der Zeit mit eurem Konzept. Ja. Denn wir sehen ja gerade dieses Hin- und Her-Meandern zwischen holen wir die Mitarbeitenden alle per Zwang, per Anordnung zurück ins Büro. Da gibt es ja eine Riesendiskussion. Die wollen wir gar nicht so en Detail hier wieder aufmachen. Aber an dieser Diskussion hängt ihr ja förmlich unmittelbar dran. Denn das hat ja auch was damit zu tun, inwieweit ist euer Geschäftsmodell gerade besonders attraktiv. Oder schaut ihr auch da mit Sorge hin und sagt, wenn das wirklich so kommt, dass jetzt alle großen Unternehmen wieder die Mitarbeitenden zurückbeordern, braucht es uns das noch? Also ist das etwas, was euch beschäftigt oder wie schätzt ihr das ein?
Es beschäftigt uns eher in einer Art und Weise, dass wir mit den Unternehmen darüber sprechen. Also natürlich, wir haben Kunden, die sagen, okay, für das und das möchten wir gerne auch 1000 Satellites nutzen, für das und das gerade nicht, weil wir möchten, dass die Leute zurück ins Büro kommen. Und wir sagen, fein, kein Thema, ne? Lass uns schauen, wie das für euch funktioniert. Und wir unterstützen euch gerne, wo wir können. Aber wir haben ein kleines Fragezeichen, dass das sich ganz so umsetzen lässt.
Mit dem
Zurückkommen. Also Ich verstehe den Wunsch, also als Arbeitgeberin, ne, ich habe immer die verschiedenen Perspektiven. Als Arbeitgeberin verstehe ich den Wunsch, dass man die Leute zurückholen möchte. Und dass man auch nicht unbedingt nur nach den Bedarfen der Mitarbeiterin agieren möchte. Ne? Das ist ja kein Kindergeburtstag. Also ne, wir sind ja doch in einer Arbeitswelt.
Es gab einen Grund,
absolut. Aber manchmal ist das vielleicht zu einfach, die Idee, dass ich im Gießkannenprinzip eine Regelung über das ganze Unternehmen gießen kann und sage, jeder muss jetzt ne, so und so viele Tage oder alle Tage, die er oder sie arbeitet, zurück ins Büro kommt. Das funktioniert nicht für die Person. Und die werden mit den Füßen abstimmen. Und da ist es ein Aushandlungsprozess zwischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen, wie man das am besten umsetzen kann. Und dann sind wir ein Baustein in der Toolbox, die sehr gut funktioniert.
Ich kann mir das genau vorstellen. Wir haben das hier auch schon oft besprochen. Also es ist ja wirklich so dieses Zahnpasta geht nicht mehr zurück in die Tube. Wir können die Erfahrung der letzten Jahre nicht einfach löschen bei den Menschen. Also es wird uns irgendwie wieder auch einholen. Und gleichzeitig ist es ja schon, dass ich auch beobachte, dass dieses Thema Verbindlichkeit gelitten hat wahrscheinlich. Ist das etwas, was ihr seht, dass ihr sagt, jetzt noch nicht so sehr das Verbundenheit, diese Bindung an Unternehmen, sondern auch eine Verbindlichkeit, sowohl von den Unternehmen hin zu den Mitarbeitenden, aber auch andersrum. Braucht es da mehr Verabredungen, mehr, nicht unbedingt Regeln, aber irgendwie schon etwas, woran man sich orientieren kann?
Absolut. Also das ist das, was vorher selbstverständlich passiert ist, weil man auch im Büro zusammengetroffen ist. Das musst du jetzt planen, orchestrieren. Und dieses Verständnis ist bei den wenigsten vorhanden. Das heißt also auch, wir hatten ja im Vorfeld, habe ich dir ja auch erzählt, teilweise unterstütze ich auch noch über eine andere Firma Unternehmen, gerade in Bezug auf hybrides Führen. Dieses Bewusstsein von, ich muss mir Gedanken machen, wie wollen wir zusammenarbeiten und was muss dafür geklärt werden und wer muss was wie verstanden haben. Das ist etwas, das ist ein neues Thema, was Zeit und Kraft braucht, aber diese Zeit und Kraft darf man sich nicht sparen wollen.
Auf jeden Fall. Ich würde bitte ganz gerne noch mal ein bisschen zurück, dass wir es wirklich uns so richtig schön vorstellen können. Also wenn wir jetzt mal in so ein Satellite reingehen bei euch und da sitzen jetzt von irgendeinem Corporate Mitarbeitende, wahrscheinlich sind das ja dann auch nicht nur ein Menschlein, sondern gleich mehrere. Das heißt, was müssen wir uns vorstellen? Sitzen da manchmal 3, manchmal 10? Habt ihr auch vielleicht Satelliten, ja, um es mal ins Deutsche zu übertragen, wo 30, 40, 50 Kollegen, Kolleginnen von einem Unternehmen sitzen? Und was finden wir da ganz konkret vor Ort?
Das hängt so ein bisschen ab vom Standort. Also wir haben Standorte, da haben wir einzelne Unternehmenskunden von uns exklusiv Flächen und exklusiv Büros. Und da sitzen dann ne, sogar an dem einen Standort sitzen über 100 Leute von einem Unternehmen, die bei uns ihr Head Office haben, also ihr Unternehmenszentrale.
Ihre Filiale fast, so
entnehmen genau, die das. Genau, ihr Unternehmenszentrale direkt. An anderen Standorten sitzen dann vielleicht in der Tat 3 bis ne, 15 oder 20 Personen von einem Unternehmen zusammen. Und das wird dann immer sehr spannend für uns, weil da kann man sich vorstellen, naja, die kennen sich, ne? Die kommen aus einem Unternehmen. Und wir haben aber so oft festgestellt, dass die sich teilweise gar nicht kennen. Und dass die über ein Treffen bei uns am Standort anfangen, sich kennenzulernen. Das heißt, die waren vorher vielleicht in ihrem Unternehmen auf verschiedenen Etagen. Und wir wissen alle, ne, wie sehr Etagen auch trennen können. Und plötzlich sitzen sie bei uns auf einer Fläche und kommen ins Gespräch bei der Kaffeemaschine und stellen fest, sie sind im gleichen Unternehmen aktiv. Und es ist in der Tat vielleicht genau die Person, die ich suche. Also diese Begebung hatte ich in der Tat bei uns am Standort Heidelberg. Da hat einer aus der IT-Abteilung jemanden gesucht für eine bestimmte Applikation. Und der sagte, ja, ich bin's doch. Nee, echt? Oh, das ist ja super. Jetzt lass uns das gleich mal klären, weil ich suche schon seit Wochen die entsprechende Person und das war natürlich ein sehr, sehr schöner Zufall.
Das ist dann ein Perfect Match.
Genau.
Ich stelle mir ja, und das habe ich mir schon ein paar Mal auch so ein bisschen lästerlich drüber gesprochen, jetzt mal angenommen, du hast ein Unternehmen, ja, Größenordnung, was weiß ich, 50.000 Mitarbeiter und dann sitzen 50 Kollegen in einem Satelliten von euch. Wie kommen dann die Menschen in der Zentrale noch so drauf zu sagen, unsere Remote-Kollegen? Oder würden die dann noch über die Satellites sprechen als Remote? Weil, ja, also wenn man das wirklich zu Ende denken, dann sitzt da vielleicht ein Abteilungsleiter in der sogenannten Zentrale und hat auf der anderen Seite sitzen aber 30 im Satelliten. Wer ist denn dann noch
Remote? Wer ist Remote, genau. Wer ist vor der Scheibe, wer ist hinter der Scheibe, ne?
So.
Ja, das stimmt. Also das ist eine spannende Frage. Ich verstehe aber natürlich das Thema, die Unternehmen haben ihre eigenen Gebäude, ihre eigenen Flächen. Mhm. Ne? Das kostet alles enorm.
Ja.
Viele Unternehmen haben neue Flächen geplant gehabt vor Corona. Ne? Also viel zu großzügig auch geplant für das, was wie wir heute arbeiten. Dass die natürlich dann interessiert sind, dass die Leute möglichst wieder in das eigentliche, ne, in Anführungszeichen, Gebäude zurückkommen, verstehe ich aus einer wirtschaftlichen Perspektive erstmal kurzfristig gedacht. Ne? Ich fülle erst einmal wieder das Gebäude, ergibt aber natürlich mittel- und langfristig gar keinen Sinn auf verschiedenen Ebenen. Aber natürlich, ne, da ist sozusagen Real Estate als Einheit in Unternehmen sich immer am selbst am nächsten und sagt, aber das Gebäude muss jetzt erstmal wieder gefüllt werden.
Oder abgemietet werden im
oder
anderen
abgemietet
Fall.
Das, werden. Das genau. Ist natürlich dann noch besser, wenn man das hinkriegt, weil dann kann man nochmal Arbeitsplatzkonzepte anders denken. Und da sind dann plötzlich die Real Estate-Einheiten ganz, ganz offen mit uns zu sprechen, weil sie darüber die Möglichkeit haben, ihre Fixkosten auch zu reduzieren.
Und ihr seid ja so ein bisschen dieses Zünglein an der Waage, die ja dann vielleicht genau dieses Maß an Flexibilität bieten können, dass du sagst, wir haben jetzt hier halt dieses Thema, was ja auch viele kennen, viel mehr Fläche als wir brauchen, genau. Weil so viele Menschen gar nicht mehr zurückkommen.
Genau.
Aber es ist vielleicht auch so, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist es so, Montag, Freitag ist es wieder anders. Oder in 2024 ist es so, in 2025 ist es so und 2026 wieder anders.
Genau.
Das heißt, jetzt mal ganz platt gefragt, du bist neben dem, dass du Psychologin bist, also auf den Mensch guckst, Beraterin bist und so weiter, bist du einfach auch Geschäftsfrau. Wie gehst du auf die Unternehmen zu? Was ist so eine argumentative Einflugschneise, frage ich dich mal ganz konkret, wenn du mit potenziellen Kunden sprichst, ist es dieses Thema oder was sind Argumente, wo du sagst, da macht's Klick?
Ganz ehrlich, es kommt auf den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin an. Also wenn wir mit den Kollegen und Kolleginnen von Real Estate sprechen, dann sind einfach andere Argumente für die auch überhaupt relevant und interessant, weil das ist ihre Brille, durch die sie durchschauen. Und da ist gerade das, was du beschreibst, ne, also habe ich überhaupt eine Klarheit als Unternehmen, wie viel Platzbedarf ich habe und brauche ich nicht eine Flexibilität und wo können wir da unterstützen? Das ist dann eher ein Gesprächsthema. Rede ich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung oder People and Culture auf Neudeutsch, dann sind das ganz andere Themen, die die Kolleginnen und Kollegen dort bewegen. Also die erzählen mir, sie haben massiv Probleme, Leute zu gewinnen. Und gerade auch Leute zu gewinnen, die an diesen Standort kommen wollen, wo die Unternehmenszentrale ist. Und wie können sie da sich attraktiver als Arbeitgeber machen? Und die sind ganz, ganz interessiert dran, mit uns zusammenzuarbeiten, weil das Feedback der Nutzer und Nutzerinnen bei uns ist einfach phänomenal. Und das wollen die natürlich dann für ihr Employer Branding absolut nutzen.
Was macht dieses phänomenale Feedback aus? Ist es jetzt mal ganz uncharmant ausgedrückt, einfach weil ihr näher an dem Zuhause seid? Also dass diese Pendelei, die lästige, was ja viele Menschen vom Zurückkehren ins Büro abhält, weil die wegfällt? Oder bietet ihr vielleicht auch mit euren Räumlichkeiten etwas genau im Sweet Spot an, wo die Menschen sagen, das ist genau das, was ich zu Hause eben nicht habe oder vielleicht auch im Büro nicht habe.
Es tut mir leid, ich muss wieder sagen, sowohl als auch.
Ja, das darfst du noch ganz oft sagen, Caro, wenn es so ist, dann bitte.
Also es ist natürlich, die Menschen genießen es, wenn sie entweder ne, zügig zu uns kommen können, weil es ist eine kürzere Anfahrt, selbst mit dem Auto ist es wesentlich kürzer, oder sie können mit dem ÖPNV fahren oder sie radeln zu uns. Ne, das wird sehr, sehr geschätzt. Aber sie kommen auch rein und sagen so spontan, ach, hier ist es aber schön. Und dieses hier ist es aber schön resultiert so ein bisschen auch aus dem, wie wir versucht haben, unsere Standorte zu gestalten. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir möchten gern das Beste aus diesen beiden Welten, Homeoffice und Unternehmensarbeitsplatz, machen. Soll heißen, bei uns sieht zwar jetzt nicht komplett wohnlich aus, also man sieht schon noch, hier wird gearbeitet, aber es ist trotzdem jetzt nicht Industrial Style kahl, sondern es ist einfach, man fühlt sich gleich wohl und hat aber auch alles, was man braucht. Und man wird von unserem Standortmanagerin ganz fröhlich gleich begrüßt. Ne? Und das klingt jetzt auch banal, aber der Kaffee schmeckt halt verdammt lecker. Also ne, ich habe zwar selber eine Espresso-Maschine, eine sehr gute zu Hause, eine Siebträger, aber ich trinke hier enorm gerne den Kaffee. Und da fühlen die Leute sich einfach wohl.
Ich bin gerade ganz, ganz frisch von der Orgatec zurückgekommen und habe da natürlich noch ganz, ganz viele Eindrücke. Und wenn ich eins mitnehmen soll, ich habe auch so ein kleines Wrap-up gemacht, dann ist es das, dass die Arbeitsstätten wohnlicher werden. Also es wird immer weniger, also so zumindest, man muss ja auch sagen, auf so Messen, was sieht man da? Nicht die Realität, sondern eine wünschenswerte Form von Zukunft. Ja, das muss man ja auch sagen. Und was du beschreibst, würde ich sagen, ist ganz klar ein Trend. Dass man sagt, dass die Grenzen, optischen Grenzen zwischen, ich will nicht sagen Leben und Arbeiten, aber nennen wir es mal Wohnen und Arbeiten, verschwimmen. Das fängt mit den Materialien an, geht weiterhin zur Farbgebung, Oberflächen, ganz, ganz viel Filz und sowas hat man gesehen. Also sowas Stoffliches und Holz und ganz wenig Glas und Stahl und was Nüchternes, Kühleres. Ist es etwas, wo du sagst, das haben wir so nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgewählt? Oder wie viel Brain, wie viel psychologische Überlegungen stecken da auch drin bei der Ausgestaltung?
Also wie ich es beschrieben habe, wir wollten wirklich ein professionelles Arbeitsumfeld schaffen, was aber auch ein bisschen gemütlich sein kann. Also wir sind jetzt nicht der Anbieter für die total hippen Leute, ne, die mit immer noch nach dem Kickertisch suchen oder so. Also bei uns gibt's keinen Kicker, gibt's kein Bällebecken für Erwachsene. Also bei uns kommt man zum Arbeiten. Das ist auch ganz klar. Aber man darf sich beim Arbeiten trotzdem auch wohlfühlen. Und all diese, auch diese Stofflichkeit, die du auch gerade beschreibst, ne, mit Filz, auch teilweise haben wir gewisse geräuschhemmenden Vorhänge oder an den Wänden bestimmte Elemente oder auch zwischen Regal etc., die haben sowohl einen ästhetischen Aspekt, aber auch natürlich einen funktionalen, im Sinne von der Akustik. Weil uns ganz wichtig ist, dass man hier wirklich auch gut arbeiten kann, ohne die Geräuschbelästigung, die man häufig in Großraumbüros hat.
Das ist übrigens spannend, nochmal zu dem Wrap-up, das würde ich als zweites Takeaway mitnehmen von der Orgatec. Also Lärm ist der neue Büromüll. Also so viel Lösungen, wie es da um das Thema rund gibt, das hat mich echt, hätte man drauf kommen können, aber es hat mich wirklich nochmal wirklich stark überrascht, wie sehr das im Fokus ist. Würdest du hast ja jetzt eine ganz schöne Draufsicht auch sagen, dass durch die Veränderungen in unserer Arbeitsumgebung sich auch wirklich ganz andere neue Konzepte notwendig gemacht haben. Also sind neue Bedürfnisse entstanden, wie Räume zum Arbeiten aussehen müssen. Also auch bei euch jetzt, was das Thema Videokonferenzen so betrifft. Also könnt ihr diesem Zustand oder Umstand Rechnung tragen oder wird das vielleicht ein bisschen zu sehr hochgejazzt gerade?
Nee, es ist so, wie du sagst, wir müssen natürlich entsprechend auch in den Räumlichkeiten schauen, eine andere Art des Arbeitens, was jetzt immer mehr Einzug gehalten hat, ne? Also dieses virtuelle Arbeiten, was viel mit Videokonferenzen etc. einhergeht, bedarf natürlich anderer räumlicher Gegebenheiten, ne? Sei es jetzt Rückzugsmöglichkeiten, sei es eine Ausstattung der Meetingräume etc. Also all das haben wir natürlich entsprechend umgesetzt. Ansonsten, wie jedes Unternehmen selber auch bei sich es machen sollte, also ne, dieses Klassische, was wir früher hatten, diese Fixed Desk, jeder hatte seinen designierten Schreibtisch, dann gab es den Meetingraum und das war's jetzt. Das war ja ein bisschen, sagen wir mal, sehr einfach gemacht und gedacht. Und so ist jedes Unternehmen aufgerufen und wir haben das für uns hier auch abgebildet entsprechend, dass es unterschiedlichste Optionen, Wahlmöglichkeiten gibt. Jeder kann da am besten arbeiten, wo, ne, je nach Persönlichkeit, je nach Aufgabe, die irgendwie zu erledigen ist, etc. Und man muss einfach da ein Angebot schaffen für die Leute, ohne zu sagen, und das ist jetzt genau der Platz, den du jetzt die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr nur nutzt.
Kann man da irgendwie so ein Muster erkennen? Gibt es so super beliebte Arbeitsplätze? Ich hatte das hier auch schon mal als Deskli zu Gast war, der Felix Mohr gefragt, die ja so ein Buchungs- und Raumbuchungslösung auch anbieten. Und ich war da nämlich überrascht, was er gesagt hat. Da würde mich mal interessieren, wie das bei dir ist. Gibt es so Filetstücke, wo du sagst, da sitzen die Menschen ganz besonders gerne bei euch, oder balanciert sich das von alleine aus?
Nee, das ist, also ja, es gibt Plätze, die sind eher beliebt, sagen wir es mal so. Also sei es jetzt am Fenster. Auch so wie in einem Restaurant eigentlich. Du weißt genau, im Restaurant, das und das ist der Platz, ne? Der erste oder der zweite Gast werden diese Plätze nehmen. Hast du natürlich genauso auch hier. Es gibt die, die sich gerne an irgendwie Ecke kuscheln, also da für sich einfach alles im Blick haben wollen, aber selber niemanden im Rücken. Also natürlich gibt es da Lieblingsplätze. Aber es gibt auch, das ist sozusagen intersubjektiv. Aber natürlich gibt es auch individuelle Lieblingsplätze. Das heißt, also wir haben durchaus Kunden, die setzen sich immer wieder an denselben Platz. Auch wenn andere Plätze natürlich zur Verfügung stehen. Also das heißt, hat man seine eigenen Präferenzen. Und wir im Team selber versuchen immer wieder auch mal einen anderen Platz selber einzunehmen, auch einfach für den Perspektivwechsel. Weil wir sitzen auch auf den eigenen Flächen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied zu anderen Anbietern. Wir haben keine Büros, wir sind nicht abgegrenzt von unseren Kunden. Wir sitzen mitten unter den Kunden. Das heißt, sowohl die Buchhaltung als auch Sales, als auch Operations und. Und das macht natürlich den Kundenkontakt extrem nahbar und spannend.
Also das heißt, ihr bekommt auch direkt mit, wenn was klemmt, wenn was hakt oder was gewünscht ist oder auch was einfach gut funktioniert.
Genau.
Also auch spannend nochmal, also diese berühmten Lieblingsplätze. Was ist denn mit dem ganzen Thema Co-Kreation, also Räume für gemeinsames Gestalten? Ich provoziere das mal ein bisschen. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück, als ich selbst noch Konzernkind war, und dann kamen wir auch in Räumlichkeiten, ich will da jetzt gar nicht so drauf rumtreschen, auf jeden Fall wurde da auch ein ganz toller kreativer Raum angeboten. Und ein bisschen, ne, ich provoziere das, hatte das sowas von: Kind, jetzt nerv nicht, du hast doch ganz viel Spielsachen, was braucht's denn noch? Ja, es wurde wirklich das Schickste und Schönste hingestellt. Es ist so ein Stück weit war das gut gemeint und haarscharf an den Bedürfnissen vorbei. Und manchmal ertappe ich mich bei dem Gefühl, dass ich denke, man sieht da wunderschöne kreative Räume. Nur ist das das, was die Menschen suchen? Vielleicht ist es das. Was erlebt ihr da oder was bietet ihr auch da?
Ich liebe gerade dieses Bild, was du gerade gezeichnet hast, weil es genau das Gegenteil ist von dem, wo wir unsere Kreativräume sehen. Also wir haben natürlich Kreativräume, ne? Also für eben Workshops und, die man auch buchen kann. Und wir haben die ganz bewusst schlicht gehalten, weil die Kreativität soll reingebracht werden und nicht irgendwie dich erschlagen im Sinne von bunter Farben und Formen. Und haben die möglichst so gehalten auch, ne, also wirklich sehr hell, ganz viel beschreibbare
reduziert,
Wand, reduziert, die Tische sind beschreibbar, sind höhenverstellbar, sind wegschiebbar, einklappbar, dass du schnell die auch wieder wegkriegen kannst, aber auch dazu holen kannst, wenn du sie brauchst. Also da haben wir versucht, einfach ganz viele Optionen zu geben, aber auf eine reduzierte Art und Weise. Und den Fokus, also so ein bisschen wie bei Matrix. Kennst du diese Szene, wo Neo und Morpheus irgendwie sich dann halt neu hochladen? Also ne, erst mit der ganze Raum weiß und dann wird das alles hochgeladen. Und so ein bisschen ist das dann so.
Und genau, ich interessant, weil ich hatte da hier neulich auch gerade so eine Diskussion zu: Was macht einen Raum kreativ? Und da gehen nämlich auch manchmal die Fantasien in eine seltsame Richtung, indem man sagt, der muss schon ganz wahnsinnig inspirierend sein. Mhm. Ja, will ich dir gar nichts vorwegnehmen. Mhm. Glaubst du auch nicht? Okay, was wäre deine Vorstellung, Caro?
Eben, ich habe Möglichkeiten, diesen Raum zu füllen mit meinen Ideen und ihn zu nutzen und so zu nutzen, wie ich ihn jetzt brauche. Und das braucht dann keine bunten Formen, Förmchen und sonst was, sondern einfach, ich muss schreiben können, ich muss mit Leuten irgendwie interagieren können, ne? Sei es jetzt eben, dass ich eben was beschreiben kann oder dass ich da auch eine große Dancing Wall habe, also einen großen Screen, wo ich dann auch in Interaktion treten kann, wenn es eine hybride Veranstaltung ist. Das muss gut funktionieren, die Technik. Aber alles Weitere sehe ich es eigentlich gesagt nicht. Natürlich haben wir so kleine Hacks auch. Also wir versuchen, möglichst keine Stühle reinzupacken, sondern eher so Hocke, wo man sich dranlehnen kann, damit du auch von vornherein eher eine aktivere Haltung einnehmen kannst. Also solche Dinge haben wir schon mit noch reingenommen, aber jetzt nichts, keine bunten Graffitis oder irgendwie sowas.
Ja, so berufskreativ, wo man auch manchmal, ich ertappe mich dann auch, wenn ich in so Hotels gehe, die so kreativ gestaltet sind, dann manchmal habe ich so das Gefühl, ich sehe förmlich so eine kleine Marketing-Konzeptabteilung, die sich jetzt mal überlegt hat, so machen wir das mal. Genau. Und dann fühle ich mich so zum Objekt verkommen irgendwie, ganz seltsam, von den Vorstellungswelten.
Jetzt sei mal inspiriert, Jule. Jetzt werden mal kreativ, weil du bist doch in einer tollen Umgebung.
Genau, und dann weiß ich auch, das sieht in Hannover genauso aus wie in München und so. Das ist dann so, ja. Gut, also das heißt, und noch mal ein bisschen Real Talk, wird das denn auch viel genutzt, die Kreativräume? Oder ist es so, gut, dass es Salat gibt, muss ich ihn nicht nehmen? Also das ist ja auch noch mal, manchmal hat ja sowas auch einfach eine Funktion, man braucht es, weil es irgendwie zum Angebotsportfolio heute dazugehört und in der Realität wird es gar nicht so genutzt. Oder ist es das so, doch, das sind schon, die Räume werden schon gut frequentiert?
Die werden gut genutzt, also sowohl von unseren Bestandskunden, also die bei uns sonst regulär Kunden sind, als auch von Kunden, die nur diese Räumlichkeiten buchen. Also auch das haben wir. Und die uns teilweise, die uns darüber auch kennenlernen und sagen, oh, kann man hier auch arbeiten? Ja, natürlich. Lass uns mal sprechen.
Dafür sehr gerne.
Was ich aber durchaus sehe, sie nutzen es manchmal auf eine Art und Weise, dass wenn ich jetzt in dem Fall mit bei der Veranstaltung wäre, als Moderatorin, dann würde ich vielleicht so eine kleine Intervention machen. Also sie nutzen sie vielleicht manchmal noch eher klassisch, dass sie sich das halt eher normal bestuhlen lassen wollen oder. Mhm. Wo man das vielleicht das ganze Potenzial noch gar nicht nutzt vom Raum. Ne? Einige Kunden. Andere machen da ganz wild, ne? Also nehmen den ganzen Raum für sich und das ist ganz toll zu sehen. Aber jeder, wie er braucht und mag. Also da wollen wir gar nichts vorschreiben. Mhm.
Und ich guck mal so zu dir hin, du bist ja auch beratend unterwegs, das hast mir verraten, nur noch in kleinen Teilen, aber immerhin, das geht ja nie so ganz aus einem raus. Juckt sie da nicht meinen Fingern zu sagen, ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber und sag mal, sie könnten auch mal so probieren oder im Vorfeld. Ganz ehrlich, Caro.
Manchmal kann ich es mir nicht verkneifen, ich gestehe es. Aber dann schaue ich natürlich, ne, ist das jetzt, also es darf nicht übergriffig sein. Genau. Das heißt, also wenn ich den Kunden kenne, wenn wir auch schon eine bestimmte Beziehung zueinander haben, dann frage ich auch, darf ich dir einen Hinweis geben? Mach damit, was du möchtest. Aber natürlich, da muss ich mich schon eher zurückhalten, ja.
Das ist therapeutische Enthaltsamkeit gefragt.
Ja, genau.
An der Stelle.
Ratschläge können auch Schläge sein.
Ja, oh ja, absolut. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen rüberschwenken, so allmählich. Du hast es schon gesagt, du warst viele Jahre selbst bei der BASF, so wie deine beiden Co-Gründer auch. Also ihr seid da aus dem gleichen Stall sozusagen gekommen. Jetzt ist das ja ein Weg. Was war die Überlegung zu sagen, ich gebe meinen warmen Konzernjob auf, ja, sitze ich sicher gut bezahlt und ich glaube, das braucht die Welt. Was war so für dich ein Anlass oder ein Auslöser, diesen Schritt zu machen, dieses Wagnis auch einzugehen?
Also ich habe die meisten Jahre in der BASF im Bereich Talent Management, Organizational Development verbracht, ne, auch mit Leadership Development etc. in verschiedensten Rollen. Ehrlich, irgendwann hat man es gesehen. Und in einem Konzern sind auch bestimmte Sachen möglich, das ist toll, aber manche Sachen auch eben nicht möglich. Und ich hatte dann die grandiose Chance, und da bin ich sehr dankbar für, ich durfte dann Teil des Teams sein, was das Gründerzentrum, den Chemovator, das Startup-Inkubator der BASF mit aufgebaut hat. Also ich habe den ganzen People-Stream geleitet, also ne, welche Leute wollen wir sozusagen da reinholen, pitchen lassen, Incentivierung etc. pp. Ne? Wie gestalten wir das Ganze auch? Und das fand ich so spannend, dass die Idee, wieder in den Konzern nach diesem Assignment zurückzugehen, ja, war nicht ganz so prickelnd, muss ich gestehen.
Die Resozialisierung hat nicht so gut geklappt.
Nee, also ich hatte eh mal das Feedback von einem Chef bekommen, Frau Windlin, Sie sind so anders. Und da habe ich dir erstmal gesagt, ist ja jetzt grundsätzlich nicht falsch, oder? Aber insofern habe ich gedacht, nee, woanders kann ich besser anders sein. Und hatte dann eben das Glück, mit Gregory und Markus zwei tolle Co-Founder auch zu haben, wo wir dann gepitcht haben und auch mit der Idee und dem Team überzeugt haben.
Also ich selbst habe mir mal das Etikett verpasst, da stehe ich auch zu, ich bin unführbar. Würdest du das selbst von dir auch sagen?
Oh, nö.
Nee?
Nö. Nee, ich glaube, ich kann...
Du bist nicht so hart mit dir.
Nö. Also ich glaube, ich bin super führbar und führe auch gerne. Also ich glaube, wir führen eh uns alle gegenseitig. Also dieses, wer führt hier wen, finde ich immer ganz putzig, wenn man da irgendwie darüber nachdenkt, weil ich mir denke, what the heck, ist doch eigentlich egal. Was ist unser gemeinsames Ziel und wie kommen wir gut alle dahin? Und ja.
Jetzt klingt das ja alles sehr glatt. Trotzdem ist es ja ein großer Schritt, aus so einem Konzern rauszugehen. Ja. Also ich sag mal, es gab ja bestimmt, klar, Veränderungen und ich kann mir vorstellen, also gerade wenn man mal Teil von so einem Inkubator war, wo es ja mutmaßlich viel freier und viel kreativer, viel innovativer zugeht, wieder in die Welt der Kistchen und Kästchen zurückzuspringen, ist sicherlich eine Umstellung. Das allein reicht ja noch nicht. Es braucht eine gute Idee. Es gab es irgendwie so eine Begegnung, einen Moment oder wo so die Dinge zusammengeflossen sind und wo du gesagt hast oder wo ihr gesagt habt, das könnte ein guter Punkt sein, das könnte etwas sein, also warst du eher auf der Suche, was könnte eine Idee sein, damit ich mich hier rausbewegen kann, oder kam die Idee und du hast gedacht, das könnte ein gutes Vehikel sein, zu springen?
Zweites, und die Idee kam in Form von meinem lieben Mitgründer Gregory, der sozusagen die Ansatzidee hatte, die wir dann auch gemeinsam zu dritt weiterentwickelt haben. Aber der hat sozusagen die Ursprungsidee gehabt und suchte natürlich auch Mitstreiter. Und ganz spannend, also wie wir halt dann uns zusammengewürfelt haben, wir drei. Also die beiden kannten sich, Markus und Gregory, von einem vorherigen Job. Markus habe ich auch mal auf einer Party kennengelernt in der BSF. Und Gregory und ich wurden über zwei verschiedene unabhängige Freunde miteinander zusammengebracht. Und insofern haben wir dann uns zu dritt getroffen, intensiv diskutiert, auch über unsere Vorstellung, und haben dann irgendwann gesagt, alle hopp, das machen wir. Also das doch, wir glauben wir dran, da sind wir auch bereit, den Weg dann rauszugehen, weil das ist von Anfang an klar gewesen, das ist kein Thema, was nach der Chemovator-Zeit wieder zurück integriert wird in die BSF. Auch das gibt's natürlich, ne? Themen, die man wieder reinnimmt in den Konzern. Aber das war von vornherein klar, das wird ein Weg nach draußen sein.
Wann war das ungefähr? Das haben wir eben noch gar nicht genannt an der Stelle, wo wir ein bisschen beschrieben haben, was von 1000 Satellite macht. Wann war die Gründung?
Also wir haben die Idee gepitcht im Februar 2019, sind dann also im Chemovator offiziell gestartet im Mai 2019 und im Dezember 2021 sind wir ausgegründet.
Und das ist ja verrückt, weil 19 wusste noch kein Mensch was von Corona. Nee. Das heißt also, das war ehrlicherweise noch nicht so greifbar.
Nee, oder? Also das war, also ganz ehrlich, also als Corona kam, hatten wir so einen ersten Holy-Shit-Moment. Hast du übrigens bei deinem Podcast einen Düt, weil ich so unangemessen bin.
Nein, das ist wohl, das lassen wir genauso drin. Okay.
Also das war, wo wir dachten, uiuiuiui, und haben aber dann gemerkt, dass Corona uns enormen Rückenwind beschert, weil wir hatten vorher Gespräche mit vielen Führungskräften geführt in der BSF, in anderen Firmen, die noch sehr, sagen wir mal, klassisch unterwegs waren. Nach Corona waren bestimmte Themen gar nicht mehr irgendwie virulent, sondern das war dann so eine Selbstverständlichkeit geworden, wo wir gesagt haben, wow, also ja, das mussten wir überstehen, diese Corona-Zeit, aber es hat extrem das Ganze beschleunigt.
Ja. Also es hat ja gerade diesen Aspekt der Zusammenarbeit, wer sitzt wo, wirklich diskutiert.
Absolut. Ja? Auch das ganze Thema, die Grundlagen für remotes Arbeiten. Ne? Also was vorher an lokaler Speicherung auf Desktops am Arbeitsplatz stattgefunden hat, das war ja absurd. Und und plötzlich ging das dann halt über, wir arbeiten auf ShareDrive alle zusammen an einer Sache, und dann ist es auch gar nicht mehr ganz so relevant, dass wir immer zusammensitzen und uns die Dateien hin und her schieben. Also das allein ist als kleinen Aspekt.
Ja, Wahnsinn. Gut. Und wenn du heute nochmal so zurückguckst, was würdest du sagen, was hast du bei der BSF erfahren in den großen Strukturen, was dir heute total nutzt?
Also das, was uns alle drei eigentlich eint.
Ja, ihr drei, genau.
Da merken wir, da sind wir sehr ähnlich sozialisiert. Also wir sind sehr prozessorientiert. Also das heißt, wir sind da eher untypisch Startup-mäßig. Also, und wir sind ja auch alle drei jetzt nicht mehr taufrisch, wie du siehst. Also alle so Mitte 40, haben schon Familie etc. Und insofern gehen wir auch an die ganze Sache auf eine Art und Weise ran, die eher untypisch für ein Startup ist, vielleicht ein bisschen konservativer, ne? Also wo manche sagen, boah, ihr habt so einen tollen Track Record und warum trobbelt ihr da nicht mehr und ne, zeichnet den Hockeystick so, wer weiß wie auf etc. Wo wir eher zurückhaltender vielleicht sind, wo wir eher gucken, okay, was können wir wirklich dann auch einhalten? Wo haben wir auch alle Regelungen auch im Blick, ne? Also allein ne, Thema ab 50, du brauchst einen Ombudsmann und. Also wir haben viele Themen, wo ein Startup vielleicht angesagt wird, egal, ne? Haben wir auf dem Schirm einfach, weil wir da sehr klassisch sozialisiert sind. Und das hilft uns aber in dieser License to Operate. Also wir wissen, wie wir mit Konzernen, Mitarbeitern oder Vertretern sprechen können, was denen wichtig ist. Wir verstehen den Bedarf und haben eigentlich die Welt, die wir hier geschaffen haben, nach unseren Bedürfnissen geschaffen, die aber dem entspricht, was Konzerne oder Unternehmensentscheider brauchen.
Und da sprichst du einen spannenden Punkt. Also ich nutze das gleich mal so als moderative Brücke, um mal in eure Organisation reinzugucken. Mhm. Weil wenn ich so auf eure Seite gehe, würde ich sagen, auch so von dem ganzen Look and Feel, fühlt sich das ein bisschen corporate-mäßiger an, als wir das vielleicht so, fängt schon, ja, beim Namen vielleicht nicht, aber es ist schon ganz klar strukturiert. Also man hat das so, da ist auch gar nicht irgendwie, ihr steht gar nicht im Verdacht dazu sehr, mit irgendwelchen Buzzwords rumzuhauen, sondern das ist eine ganz klare Struktur. Und wenn man bei euch reingeht, dann wiederum in die Organisation, also so wie ihr aufgestellt seid, dann wird es ja ganz schön New Working, um das mal so zu sagen. Also ihr habt euch für ein hologratisches Prinzip entschieden und da würde ich ganz gerne natürlich mal ein bisschen was zu wissen, liebe Caro. Das heißt, wie seid ihr organisiert? Wie ist eure Organisation organisiert?
Also wir sind hologratisch organisiert. Erzähle ich gleich ein bisschen mehr, was heißt das eigentlich? Vielleicht mache ich es gleich, damit ihr euch was darunter vorstellen könnt. Wir sind nach Rollen strukturiert. Das heißt, also in der klassischen Organisation hättest du ja so deine Stellen, deine Kästchen und da bist du drinne und aufgrund des Kästchens kannst du entsprechend auch entscheiden. Ne? Dann gibt es auch den Chef oder die Chefin und wenn die oder der was sagt, dann gilt das auch. Das haben wir ein bisschen anders organisiert. Wie gesagt, wir haben uns nach Rollen organisiert und jeder in der Organisation hat wahrscheinlich mehr als eine Rolle, ne? Manchmal sehr, sehr viele Rollen. Und in diesen Rollen ist ganz klar einmal, warum gibt es diese Rolle? Also was ist der Purpose dieser Rolle? Und das ist wichtig auch für die Person, den Rolleninhaber, Rolleninhaberin zu verstehen, ne? Was mache ich hier eigentlich? Warum? Dann, was sind die Domains von dieser Rolle? Also was kann ich selber dann auch verändern? Also ist es ein bestimmtes Tool? Ist es eine bestimmte Datei? Und, ne? Wo ganz klar Zuständigkeiten klar sind. Und natürlich grundsätzlich die Zuständigkeiten, die Accountabilities. Und in diesem Rahmen kann jeder agieren und ist auch die Entscheidungsinstanz. Muss aber natürlich auch immer bedenken, welche anderen Rollen sind davon betroffen, von eben der Entscheidung. Und dann spricht man wirklich aus diesen Rollenperspektiven. Nicht, weil ich bin jetzt Chefin und deswegen sage ich, wie es gemacht wird, sondern wenn ich eine Tension habe, wenn ich sage, das habe ich eine Schwierigkeit, dann muss ich es begründen, wieso habe ich eine Schwierigkeit? Aus welcher Rolle heraus habe ich die Schwierigkeit? Und das ist eine sehr, sehr sachliche Diskussion, die daraus entsteht und eine sehr lösungsfokussierte. Und das versucht sozusagen möglichst viel Verantwortung in die Organisation reinzugeben, auch eine Schnelligkeit an Entscheidungen, eine gute Anpassungsfähigkeit der Organisationsstruktur per se, weil ich immer, wenn ich sehe, dass Aufgaben nicht gut bearbeitet werden können, weil es unklar ist, ne, wo gehören die hin? Oder es gibt ein Aufgabenbündel, dann schaffe ich eine neue Rolle und ordne die zu und kann die dann entsprechend auch vergeben.
Ist ja ein feststehendes Modell oder eine Theorie und man muss natürlich, wie bei jedem Modell, muss man ja auch wieder sagen, wo wird es in Reinform gelebt? Wahrscheinlich nirgendwo, außer im Buch. Und trotzdem fragen sich jetzt vielleicht manche Menschen, die uns zuhören, was ist der Unterschied für dich zwischen einem hologratischen Arbeiten und dem, was ja oft unter dem allgemeineren Titel läuft, rollenbasiertes Arbeiten? Also nicht jedes rollenbasierte Arbeiten ist hologratisch. Aber hologratisches Arbeiten ist rollenbasiert. Vielleicht, wo ist sozusagen nochmal für dich so ein Add-on, wo du sagst, das ist schon nochmal spezifisch?
Spezifisch finde ich diesen ganz klaren Fokus auf Lösung und den Wunsch nach Verbesserung. Das heißt also, das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber wenn wir Tensions formulieren in unseren Meetings und sagen, okay, hier habe ich eine Tension, ne, das ist das, was ich mir wünsche, das ist das, was ich brauche und folgender Vorschlag.
Übersetzt das nochmal, weil ich glaube, das ist für viele nicht so klar.
Also es gibt bestimmte Arten und Weisen von Besprechungen, die laufen nach einem ganz strikten Muster. Und eine Form sind es die Tacticals, das heißt, man schaut sich die KPIs an, man schaut sich sozusagen die Projekte an, den Status. Und dann kann jeder in diesem Meeting sagen, okay, ich habe hier ein Thema, ich brauche eine Lösung dafür und bringt aber auch schon einen Lösungsvorschlag. Das ist sozusagen ganz wichtig. Nicht nur, da ist irgendwas doof, sondern
nicht nur meckern,
sondern auch was liefern. Und dann sind die anderen aufgefordert zu sagen, okay, super, können wir so machen, kein Ding. Oder, wenn wir das so machen, deine Lösung, dann habe ich aus meiner Rolle X folgendes Thema damit, folgendes Problem. Lass uns doch mal vielleicht überlegen, ob das und das möglich wäre. Würde das auch noch dein Thema lösen? Und das ist eine Art und Weise der lösungsorientierten Vorgehensweise, die ich enorm schätze. Mhm. Weil wie gesagt, meckern alleine ist nicht, einfach nur zu sagen, finde ich doof, ist nicht, sondern es gibt halt Einwände, die sind, man sagt, integrationsnötig, ne, weil die sind berechtigt, diese Einwände, da muss man auch darauf eingehen. Und nur weil ich Chefin bin und sagte, finde ich doof, gilt nicht. Also das muss ich dann schon gut begründen, warum.
Mhm. Also vielleicht können wir noch ein Sätzchen zu den Meetingstrukturen auch verwenden, weil die unterscheiden sich ja tatsächlich sehr stark. Also wir haben einmal die Tacticals, aber wir haben ja noch andere Formate. Genau. Und da finde ich, ist ja auch schon nochmal ein qualitativer Unterschied zu dem vielleicht klassischen Arbeiten, wie wir es kennen, oder auch vielleicht zu dem sonstig üblichen rollenbasierten Arbeiten, weil wir da auch in den Formaten schon eine Widmung finden. Also wofür ist dieses Meeting gedacht?
Genau. Also das Zweite, was du jetzt auch angesprochen hast, ne, die Governance-Meetings, wo wir uns eben über das Thema Struktur auch austauschen. Also wenn ich merke, eine Rolle, da fehlt was, ne, da muss was ergänzt werden als Accountability, also als Zuständigkeit. Oder ich brauche eine neue Rolle oder ich brauche die Rolle nicht in diesem Zirkel, sondern in einem anderen Zirkel. Dann mache ich ein Governance-Meeting und schlage das vor. Und dann können die anderen genauso auch wieder mit besprechen, was würde dann halt die Konsequenz dafür sein und kriegen wir das gut hin? Und wenn wir es so nicht hinkriegen, wie ich es vorgeschlagen habe, wie können wir es noch mehr verbessern? Und das ist dann, also das ist einmal, wir haben verschiedene Perspektiven berücksichtigt. Dadurch passieren weniger krasse Fehler, finde ich. Wir haben die Leute dadurch besser eingebunden und sie tragen auch die Lösung einfach mit. Und das ist aber in dieser Art und Weise der Besprechung, dieser Meetingformen schon angelegt. Also da muss ich mir das nicht gar nicht groß irgendwie auf einem Plakat hier schreiben und als Spielregel des Teams irgendwie an die Wand heften, wir wollen alle einbinden, sondern das ist in der DNA, wie wir Sachen besprechen, schon mit drin.
Du hast es jetzt hier so im Nebensatz schon mal ein bisschen hier und da erwähnt, aber ich würde es ganz gerne einfach mal an der Stelle festhalten, weil das hat ja fast schon auch einen kleinen Seminargehalt, jetzt hier dieser Teil unseres Gesprächs für die Menschen, die uns zuhören. Bei welchen Problemen hilft euch vor allen Dingen das, dass ihr holokratisch organisiert seid? Also was würdest du sagen, ist für euch wirklich der Nutzen, den das stiftet für eure Organisation?
Bei welchem Problem?
Also was oder welche Themen könnt ihr dadurch besser bearbeiten? Also was ist für euch da wirklich der spürbare Mehrwert in der Zusammenarbeit, dass ihr holokratisch organisiert seid?
Ehrlich gesagt, ich wüsste kein Thema, was dadurch nicht gut bearbeitet wird. Also das klingt jetzt, also natürlich gibt es einen gewissen Rahmen, der gesetzt ist, ne, in dem die Organisation operiert. Also wir besprechen natürlich mit unseren Gesellschaftern die Wachstumsstrategie. Ne? Wir haben natürlich da auch einen engen Austausch bezüglich Thema Budget etc. So also ganz klassisch. Und das ist natürlich der Aktionsrahmen, in dem auch wir in 1000 Satellites eben operieren. Also das ist dann gegeben und nicht in dem Sinne verhandelbar. Aber in diesem Rahmen ist die Art und Weise der Umsetzung über eben diese holokratischen Prinzipien. Mhm. Also wüsste ich jetzt gerade nicht, wie das noch besser laufen könnte.
Gibt es trotzdem auch Sachen, wo du sagst, dass wenn jetzt sich eine Organisation überlegt, sich das Modell überhaupt mal anzuschauen, wo du sagen würdest, das sind einfache Herausforderungen, das ist vielleicht auch anstrengend. Und ich meine, wir sind ja nicht da, hier ein Modell zu verkaufen, sondern da wirklich auch
den Finger in die Wunde
legen. Aus der praktischen Anwendung oder aus dem praktischen Erleben, nennen wir es vielleicht so, auch zu sagen, jede Form hat ja auch ihre kleinen Schattenseiten.
Ja.
Manchmal auch größer, je nachdem. Was würdest du da sagen?
Also es ist immer sozusagen menschliches Versagen, ne? Wenn Sachen nicht funktionieren. Und da sehe ich schon auch Herausforderungen, auch auch bei uns natürlich, ne? Also da will ich gar nicht jetzt zu sehr theoretisieren, sondern euch auch den Blick hinter die Kulissen zeigen. Wir haben natürlich, dass die Herausforderung, wir drei Gründer, ne, aus dem Unternehmenskonzern sehr klassisch sozialisiert, ne, also sehr hierarchisch, alle auch vorher mit Führungsverantwortung. Auch wenn wir uns bewusst dagegen entschieden haben, so ein Modell umzusetzen in der eigenen Organisation, natürlich, ne, man selber hat Skin in the Game, also ne, sind investiert und hängen da dran. Sich da immer rauszuhalten, wenn es nicht die eigene Rolle betrifft, ist schwierig. Manchmal gelingt es auch nicht. Ich sage auch immer den Kollegen, klopft uns auf die Finger. Und manchmal wird es uns gelingen, uns rauszuhalten, manchmal dann trotzdem nicht. Also auch wir werden uns noch weiterentwickeln müssen. Und es ist aber natürlich auch auf der anderen Seite vom Team, du musst auch Leute dir ins Team holen, die das wollen, die diese Verantwortung wollen und dieses Mindset wirklich haben im Sinne von, boah, ich will einmal wissen, was ist mein Beitrag, ne? Und das bietet Holokratie über diese Rollendefinition, ne? Es gibt nur Rollen, die es braucht. Und sonst werden sie einfach gestrichen. Und Leute, die Bock drauf haben zu wissen, was ist mein Beitrag, für die ist das was, die Spaß haben an der Verantwortung, die lösungsorientiert sind. Also keine Problembären bitte, ne? Sondern die lösungsorientiert sind und die auch noch dazu in der Lage sind zu überlegen, wenn ich diese Lösung mache, dann hat das Implikationen auf andere. Und bereit sind jetzt von ihrem eigenen Ego auch mal zurückzutreten und zu sagen, okay, das ist mein Lösungsvorschlag, aber der muss jetzt nicht der Beste sein, sondern hier müssen wir gut gucken gemeinsam, für wen hat es welche Implikationen. Und wenn du diese Leute hast, dann ist das ein Träumchen. Dann ist es natürlich immer noch klar, kracht's und sonst was ab und an, ne? Das ist ganz normal, jeder hat seinen schlechten Tag. Aber diese Leute brauchst du. Und wir hatten auch schon immer mal wieder Kolleginnen und Kollegen im Team gehabt, die waren anders sozialisiert, sie wollten eher ganz klar gesagt bekommen, was zu tun ist, wie zu tun ist etc. Und die werden natürlich dann nicht glücklich, wenn ich sage, du, das ist deine Rolle, gestalte du aus. Ne? Passt dann in dem Moment nicht.
Caro, jetzt ist es ja eine Sache, wenn Menschen das schon kennen oder mit holokratischen Dingen Vorerfahrung haben. Das wird wahrscheinlich relativ simpel sein, die dann davon zu überzeugen. Du hast jetzt geschildert, es gab auch schon Menschen, die damit überhaupt nicht klarkamen. Hattest du auch schon die Erfahrung gemacht, dass es funktionieren kann, jemand quasi durch das Erleben darin zu entwickeln? Also das heißt, wie sieht das aus, wenn jemand vielleicht am Anfang skeptisch ist und sich dann doch in diesem System einfindet oder entwickeln kann? Gibt es da so eine Vorstellung oder was sind da eure Erfahrungen dazu?
Also ehrlich gesagt sind die meisten, die zu uns gekommen sind, die hatten ja noch keine Vorerfahrung mit dem mit der Holokratie. Das heißt, waren da noch nicht so bewandert. Du sagst gerade skeptisch. Also was wir brauchen, ist auf jeden Fall eine Offenheit und eine Bereitschaft dafür, sich da reinzudenken und das auch halt zu lernen und umzusetzen. Und dann geben wir extrem viel Hilfestellung natürlich. Ne? Sei es jetzt nicht nur die ganzen Onboardings, die wir machen, sondern auch jeder ist halt in einem Zirkel natürlich verortet, auch mit seinen Rollen und insbesondere in einem Hauptzirkel mit, wenn es da die Rollen besonders aggregiert sind, die Erde sie inne hat. Und der Lead Link, der für die Strukturierung des Zirkels verantwortlich ist, ist auch eigentlich der Coach für eben diese Person, um ihn und sie da auch zu begleiten. Also insofern, Offenheit muss vorhanden sein und Neugierde darauf und dann kriegt man das auch hin. Aber dieses grundsätzliche Mindset, von dem ich gerade gesprochen habe, ne, also dass man wirklich was bewegen möchte, Verantwortung übernehmen möchte, lösungsorientiert ist und auch sich bewusst ist, dass das eigene Handeln Auswirkungen auf andere hat und man durchaus auch nicht sich in seine eigenen Lösungen zu sehr verlieben sollte, sondern immer guckt, was ist das Beste jetzt auch im Sinne der Firma. Diese Einstellung muss am Anfang vorhanden sein.
Ja, also eine Offenheit, darin zu arbeiten. Seid ihr direkt so gestartet oder gab's da auch wieder für Beweggründe von euch? Weil du hast es ja sicherlich so bei der BSF nicht erlebt, oder?
Nee, nicht.
Vielleicht genau das Gegenteil.
Also wir haben uns explizit dagegen entschieden und es gab so einen Schlüsselmoment. Wir saßen alle drei im Gründerzentrum der BSF und hatten gerade so überlegt, so ne, Verantwortlichkeiten mal aufzuteilen, so wer, wie, wo, was. Wie gehen wir jetzt an bestimmte Sachen ran? Und dann kamen zwei aus dem Kämmerbarte so rein und sagten, ah super, ihr überlegt gerade, ne, wer du was, dann lasst uns doch mal gleich festlegen, wer von euch der CMO, CEO und COO ist. Mach doch du das. Ne? Und wir so, wow. Also wir besprechen gerade, wer welche ne, Rollen und was, welche Tätigkeiten erstmal etc. Also diese Labels und diese Struktur ist vielleicht gar nicht das, was wir wollen. Also das regeln wir schon selber und haben uns dann eben auf die Suche begeben nach, was gibt es für Alternativen und sind da auch fündig geworden. Und ich bin da sehr, sehr froh, dass wir alle drei da auch an einem Strang ziehen, weil anders ging es ja nicht.
Kommen denn manchmal jetzt noch, seid ihr noch im Austausch mit ehemaligen Kollegen bei der BSF? Also würde mich ja interessieren, die sind doch bestimmt neugierig und sagen, und wie geht's da mit eurem im Kreisturnen und so? Also wir kennen ja alle auch, was da so für Sprüche auch durchaus mal kommen können. Begegnet euch sowas oder eher wohlwollend, anerkennt? Was gibt's da Austausch?
Also wir haben viel Austausch natürlich, weil ich meine, kennst das ja selber in einem Unternehmen, bist lange, du hast viele Freundschaften auch, ne, und gute Bekannte, ja, eben, die du danach auflegst. Sind ja auch tolle Menschen in der BSF, also kann ich sehr als Arbeitgeber empfehlen. Aber das war nie das große Thema, weil wir das auch nie groß thematisiert haben, dass wir uns anders organisieren, weil das ist gar nicht für uns jetzt so relevant im Außenkontakt. Also für uns intern ist es wichtig, ne, wie wir miteinander arbeiten. Im Außenkontakt sagen wir auch zu unseren Kolleginnen und Kollegen in der Firma, du kannst dich auch Master of the Universe nennen, wenn du willst, wenn das hilft. Ne? Also das ist jetzt uns jetzt nicht so wichtig. Und insofern auch, wenn wir mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der BSF sprechen, die sagen nur, boah, super, wie läuft's denn? Wie ist denn das Gründerdasein? Habe ich ja schon wieder gesehen, ich habe einen neuen Standard geöffnet, ist ja toll. Oder kann ich mal vorbeikommen? Oder ich habe gehört, die Einheit XY ist jetzt bei euch. Oder wir sind mit einer Veranstaltung. Also das sind eher die Themen, die dann interessieren und weniger, wie wir uns intern organisieren.
Ja, das kann schon noch anders werden. Also ich erinnere mich auch so an eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel diese Learning Journeys organisiert habe und da ging es ganz oft darum, gerade von Startups oder so zu erfahren, wie habt ihr euch organisiert und dass es sogar manchmal dazu geführt hat, dass die ihr originäres Geschäftsmodell erweitert haben, um eben die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, zu präsentieren, nach außen zu tragen. Also genau das Gegenteil von dem, wie du es jetzt schilderst, das ist für uns einfach eine Art und Weise, die uns das Arbeiten überhaupt möglich macht oder sehr deutlich vereinfacht oder besser gestaltet. Und das hat mit der Welt da draußen wenig bis nichts zu tun. Das muss auch gar niemand wissen. Ja, also ihr haltet es ja nicht geheim, weil ihr packt es jetzt auch nicht ins Schaufenster. Und mir ist das allerdings tatsächlich häufiger begegnet, dass es durchaus auch gerade so im Agenturumfeld und Startup-Umfeld Unternehmen gibt, die sagen, da ist so viel Interesse dran an unseren Erfahrungen, das stellen wir gern zur Verfügung. Könntest du dir das vorstellen oder wäre dir das so, sagst du, das lenkt uns zu sehr von unserem eigenen Tun ab?
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also als, als Beraterin sage ich, boah, super, so gerne.
Ja, ich frage ich aus weiß, Gründen,
also, Caro. Also natürlich geht mein Herz auf, ne, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben und ich persönlich es sehr genieße, eine Organisation mit formen zu können, ne? Wo unsere eigene Vision als Thousand Satellites, wir wollen die Welt der Arbeit so verändern, dass jeder und jeder überall sein, ihr volles Potenzial entfalten kann. Heißt nicht nur, wir bringen tolle Standorte in die Welt, sondern wir gestalten auch in der Diskussion mit unseren Kunden, aber auch intern eine Arbeitswelt, wo es wirklich möglich ist. Also insofern, ja, mein Beraterherz geht auf und sagt, ja, lasst uns drüber sprechen. Wir als Firma, als 1000 Satellites, dass wir jetzt sozusagen das, ne, in einer Pivotierung oder in einer Ergänzung unseres Geschäftsportfolios, ne, auch eine Beratungstätigkeit noch machen, kann sein, irgendwann, ne? Jetzt in der nächsten Zukunft sehe ich eher eine Fokussierung bei uns auf eben den verschiedenen Pläne, die wir jetzt da auch entwickelt haben und mit dem Team jetzt auch einfach in der Execution sind, wo ich sage, das würde jetzt gerade eher als 1000 Satellites ablenken, dass wir das auch noch mit dazu packen.
Ich packe dich jetzt mal gerade ganz persönlich. Würdest du sagen, du bist, es ist gemein, die Frage wird gemein.
Ich habe Angst.
Mach eine Trigger. Nein, wir gehen es einfach mal durch, mal gucken. Bist du in erster Linie, würdest du sagen, eine Aktivistin für eine bessere Arbeitswelt? Und die Unternehmerin hilft dir dabei oder bist du in erster Linie eine Unternehmerin, die in der Rolle etwas dafür tut, dass die Arbeitswelt besser wird?
Ich bin, glaube ich, Ersteres, die Aktivistin, die aber von ihrer Persönlichkeit, wenn sie sich etwas verschreibt und die Verantwortung übernimmt, die auch voll durchzieht. Soll heißen, natürlich ist mein Fokus hier als Unternehmerin das Geschäft stabil und gut aufzubauen mit dem Team und in dem Rahmen zu wirken. von meinem Herz her bin ich eher die Aktivistin.
Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Du hast es auch gesagt, wenn man ins Unternehmertum geht, du hast ja jetzt nur wirklich auch mal die beiden Welten kennengelernt, braucht es auch ein gerüttelt Maß an Resilienz. Nicht, dass man das in großen Unternehmungen oder auch in mittelgroßen und auch in kleinen nicht braucht. Was wäre da dein Blick nochmal zum Thema persönliche Resilienz auch im Unternehmertum? Was würdest du da gern auch nochmal hier mit unserer Good Work Welt teilen wollen?
Also es gibt hier einmal die Resilienz, die ich als Person, als Gründerin, Geschäftsführerin für mich halt reflektieren und aufbauen muss. Und es gibt natürlich aber auch die Resilienz für das Unternehmen, für das ich verantwortlich bin. Und wenn ich mal beide Seiten beleuchten darf.
Ja, gerne.
Jetzt die Resilienz als eigene Person. Resilienz mag ich eigentlich als Begriff nicht, weil das auch wieder so abgelutscht ist. Aber ich merke im tagtäglichen Tun, wie das einfach der Schlüssel ist. Was mir hilft, sind bestimmte Werte von mir, mir immer wieder zu vergegenwärtigen. Und ein Wert ist, und der hilft sehr, ist das Thema Leichtigkeit. Sich selber auch nicht zu ernst nehmen. Auch im Sinne von, es geht halt nicht um einen immer. Lass uns darauf fokussieren, was es braucht. Und wenn es halt gerade so ist, dann ist es halt so. Also sich nicht auch ständig ankieksen zu lassen oder emotional irgendwie zu explodieren, sondern wenn man halt irgendwie genervt ist oder wenn man merkt, hier wird man angeteasert, zu sagen, okay, lass mal gucken, warum. Ne? Also würde ich jeweils immer gleich reagieren, dann kämen es ja ständig Konflikte. Also da, wie gesagt, das Thema Leichtigkeit auf jeden Fall. Und auch immer wieder gucken, was gibt es sonst noch im Leben? Was ist eigentlich das, was auch zählt? Dass man sich nicht nur auf dieses eine immer wieder fokussiert und versteift. Ich finde es mal ganz spannend, wenn die Leute mich gefragt haben oder auch heute fragen, wie machst du das eigentlich mit 3 Kindern und all deinen Jobs? Sage ich, wie würde ich es machen ohne sie? Also das hätte ich eher das Problem. Nicht nur, weil sie Kraft geben, sondern auch, weil sie nochmal auch eine gewisse Relativierung reinbringen. Und auch einen Sinn, warum mache ich das? Auch um ein gutes Vorbild sein zu können. Also das zu sagen, dass das das Persönliche. Und als Unternehmerin habe ich natürlich eine Verantwortung für die Personen in der Unternehmung. Und das finde ich immer ganz schwierig bei dem Thema. Das hat mich damals auch schon in der BSF sehr irritiert. Wenn wir von Burnout oder von Resilienz gesprochen haben, immer diese individuelle Verantwortung zu betonen. Jetzt machen wir auch noch Anti-Stress-Seminare. Da habe ich mir gedacht, na super, jetzt haben die Leute auch noch die Verantwortung, möglichst sich nicht stressen zu lassen. Also dann noch mal mehr Verantwortung.
Der Affe der Verantwortung.
Genau.
Mal schön dem Individuum
immer
umgehängt.
Wieder auf die Schulter. Genau. Nee, den mal wieder wegscheuchen, den Affen der Verantwortung, und überlegen, was muss ich als Organisation tun, um eben, dass die Organisation gestärkt ist. Gelingt uns das immer, Jule? Nee, ne? Also würdest du jetzt meine Kolleginnen und Kollegen fragen, wie läuft's denn gerade? Die sagen ja, ganz schön viel zu tun. Das heißt aber, hier müssen wir auch schaffen, eine Offenheit herzustellen, zu überlegen, okay, es ist viel zu tun. Jetzt heißt es aber Priorisierung. Und Priorisierung heißt nicht, dass wir 3 Themen mit Prio versehen, sondern Prio kann da nur ein Thema haben. Und wenn wir zu dem einen Thema Ja sagen, heißt das, dass wir zu den anderen Themen Nein sagen müssen. Und diesen offenen Diskurs muss man führen und den Leuten auch die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und auch, wie gesagt, lösungsorientiert schnell an Themen den Knopf ranzukriegen. Wie gesagt, da können wir noch besser werden, aber das haben wir auf dem Schirm und sind da auch im Dialog im ganzen Team. Und das ist auch eine Form von Resilienz, dass wir da halt drauf achten müssen.
Also ich bin ja sehr gespannt, liebe Caro, inwieweit da das Thema Beratung nicht doch nochmal durchfließen wird in One's House. Ich will dir jetzt gar keinen Floh in Sofa setzen. Wir kommen zum Schluss und da stelle ich ja immer 2 Fragen, nämlich das Gute und das Neue. Und da würde ich ganz gern nochmal bei unserem, eurem, deinem Thema bleiben, nämlich bei den dritten Orten. Mhm. Ja? Nämlich ganz simpel und banal. Was ist das Gute daran, da bitte ich dich wirklich um eine knackige Antwort, was ist das Gute daran, wenn wir so ein Denken in dritten Orten fest etablieren würden in unserer Arbeitswelt? Was ist das Gute daran?
Das Gute daran ist, dass wir damit einen Hebel haben für die Unternehmen zu mehr Flexibilisierung, einer stärkeren Kosteneffizienz und ganz klar, und das ist noch gar nicht so richtig hervorgekommen, beim Thema Nachhaltigkeit. Also, dass wir dermaßen viele Bürogebäude bauen, die halb leer stehen, wo Leute in ihren Autos lange hinpendeln, kann nicht gut für die Umwelt und für die Person sein.
Auf jeden Fall. Was ist das Neue daran, in dritten Orten zu denken?
Das Neue ist, dass man sich überlegt, an welchem Ort, mit welchem Thema, an welchem Tag kann ich bestmöglich arbeiten. Als Individuum, als Einzelperson, aber auch als Team. Und diese Wahlfreiheit, auch sich selber nochmal zu vergegenwärtigen, auch als Unternehmen zur Verfügung zu stellen, das ist durchaus neu.
Absolut. Liebe Caro, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich fand es hochspannend, in die Satellitenwelt, in eure 1000 Satellites und einzutauchen. Und ich halte euch, ich halte dir die Daumen, dass es auch buchstäblich so kommen wird, dass es irgendwann mal 1000 Satelliten gibt, sofern das überhaupt euer Wunsch ist. Vielleicht sagst du doch, oh je.
Nein, nein.
Also, da ist eine Programmatik, ich sag mal so. Das Ziel ist gesetzt und ich wünsche euch, ich wünsche dir alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ganz lieben Dank dir, Jule. Bis bald.
Bis bald. 1000 Satellites. Ich weiß nicht, ob es 1000 werden, aber auf jeden Fall ganz, ganz viele, denn mit so viel Power, Engagement und auch mit klarer Umsetzungsstrategie müsste das ganz klar ausgehen, auch wenn die Zeiten für Startups im Moment nicht gerade günstig sind. Caro hat, glaube ich, den Beweis hier angetreten. Sie ist entschlossen, sie weiß genau, was ihre Kunden und Kundinnen wünschen. Und ich glaube, das sind schon mal ganz wichtige Ingredienzen für Erfolg. Ich wünsche dem Unternehmen jedenfalls alles Gute und ich werde auch weiterhin hinschauen, was dort passiert in der Welt der Third Places. Auch hier bei Good Work wird das immer mal wieder Thema sein, aus verschiedenen Perspektiven drauf geschaut, denn nur Büro, nur Homeoffice, das ist die Geschichte viel zu dünn erzählt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Hinterlasst gerne ein paar Sternchen für Good Work oder auch am liebsten noch eine Rezension auf Apple und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.